Wir möchten einfach gemeinsam zu Start der Botschaft nochmals miteinander beten. Ja, Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür Danke sagen, dass wir diesen Gottesdienst haben dürfen, diese wunderschönen Lieder, die wir singen durften über dich, dein Wort, Herr, und auch das, was wir jetzt hören durften, diese Ermutigung, Herr, du gehst mit, und das möchten wir dich auch bitten jetzt für diese kommende Zeit, Herr, wo wir auf dein Wort hören, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du es bist durch deinen guten Heiligen Geist, der uns das Wort aufschließt, Herr. Lass uns tiefer sehen, lass uns staunen und eben ermutigt, Herr, mit deinem Wort nach Hause gehen, Herr, dass wir es mitnehmen dürfen in die kommende Woche, dass wir ja einfach gefasst und feststehen dürfen auf deinem Wort, Herr. Wir möchten dich loben und preisen dafür zu deiner Ehre. Amen. Fünf große, bekannte und imposante Sehenswürdigkeiten, eine Gemeinsamkeit. Der schiefe Turm ist gerettet. Schlagzeile im Spiegel, Jahr 2000. Er steht, nach wie vor schief, aber die Einsturzgefahr ist gebannt. Das Matterhorn bröckelt. Schlagzeile im Spiegel, Jahr 2003. Mehrere hundert Kubikmeter Felsmasse sind am Matterhorn abgegangen. Hitzewelle macht den Berg zu schaffen. Vorboten des Untergangs. Schlagzeile im Spiegel, Jahr 2012. Venedig sinkt. Langsam, aber offenbar unaufhaltsam. Gegen das Wasser kämpft die Lagunenstadt seit ihrer Gründung. Ebenso findet ein stetiger Kampf gegen bröckelnden Stein am Basler sowie auch am Berner Münster statt. Ständige Sanierungsarbeiten sind vonnöten. Das Basler Münster aus dem roten Sandstein gebaut, das Berner Münster aus dem Berner Sandstein gebaut. Der schiefe Turm von Pisa, ein Markenzeichen, wie es im Buche steht. Das Matterhorn mit seiner unverkennbaren Form, wunderschön. Venedig, eine der schönsten, wenn vielleicht nicht sogar die schönste Stadt der Welt. Imposante Bauwerke wie die beiden Münster in Bern und Basel, sie alle verbindet ein und dasselbe und zeigen auch ganz deutlich auf Unsicherheit, Ungewissheit, Vergänglichkeit und so weiter. Und wir könnten hier noch weitere solche Schlagworte aufzählen. Kennen Sie das auch aus Ihrem Glaubensleben? Ich kenne das bei mir sehr gut, dass es manchmal zu bröckeln beginnt, dass Zweifel und Unsicherheiten da sind. Zweifel, die uns sagen wollen, Jesus ist nur ein Märchen. Und damit verbunden natürlich auch das ewige Leben, ein Märchen. Ohne Jesus kein ewiges Leben. Und da kommen Fragen, gibt es das ewige Leben wirklich? Was kommt denn wirklich nach dem Tod? Was zweifeln Sie, was zweifle ich manchmal so an im Alltag? Heute soll es auch um Ängste und Zweifel allgemeiner Art gehen. Wir haben heute den zweiten Sonntag im Jahr 2019. Und Jahreswechsel, Sie erinnern uns ja auch immer wieder an die Vergänglichkeit. Ist es vielleicht diese, die uns große Sorgen bereitet? Ja, es gibt vieles, was uns Angst machen könnte, wenn wir auf das Menschliche schauen und eben auch daran denken, was bringt wohl das Jahr 2019 mit sich? Menschlich gesehen gibt es tatsächlich vieles, was uns sagen könnte, Jesus ist nur ein Märchen. Beispielsweise Alltagssituationen, die Politik, die Wissenschaft, Ämter wie Lehrer und Dozenten, unsere Mitmenschen, die sagen uns dies vielleicht, auch wenn nur unterschwellig. Und dies kann eben uns und unser Glaubensleben, und das ist auch das Ziel des Teufels, in Schieflage, in hohe Wassermassen, ja, etwas ins Bröckeln bringen, bildlich gesprochen. Und deshalb ist auch unser Thema heute Morgen, viele sagen, Jesus sei ein Märchen. Und wir wollen uns hierzu den bereits gelesenen Text von Markus, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 13 anschauen. 1. Johannes 5, die Verse 6 bis 13. 1. Johannes, Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Ja, so ähnlich wie gerade beschrieben, war es nämlich auch zur Zeit, als eben der erste Johannesbrief geschrieben wurde. Denn da sagten auch viele, Jesus sei ein Märchen. Deshalb nennen wir den ersten Punkt jetzt einfach mal Parallelen zu uns. Parallelen zu uns heute. Damals, als Johannes diesen Brief so circa 90 nach Christus schrieb, da waren viele Irrlehrer in den Gemeinden aufgetaucht. Und deshalb schreibt Johannes von Antichristen in diesem Brief. Deshalb ist dieser Brief voll mit Anweisungen für das praktische Leben als Gläubiger in der Nachfolge von Jesus Christus. Und zugleich aber enthält dieser Brief eben auch viele ausdrückliche Warnungen. Er ermahnt die Leser zu einem Leben im Gehorsam und in der Nächstenliebe. Er betont die Wichtigkeit der Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Denn wir wissen aus der Heiligen Schrift, aus Psalm 16, Vers 8, da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und was nun diese Irrlehrer ganz genau lehrten, das ist in der Forschung etwas umstritten. Es handelte sich aber wohl um die Gnostiker. Wer oder was sind die Gnostiker? Es handelt sich dabei um mehrere religiöse Lehren, die ineinander verflochten waren. Und das macht die ganze Thematik sehr komplex und würde den Rahmen sprengen heute Morgen. Aber wir können grob sagen, diese Gnostiker, sie vertraten einen strengen Dualismus. Das heißt, der Geist und das Fleisch, beziehungsweise die Materie, sie rivalisieren sich. Das ist dieser Dualismus, den sie vertraten. Fleisch und Geist rivalisieren sich. Weiter einfach für uns einen Punkt, der sich dann aus dem ableitet, den dann einige Richtungen innerhalb dieser Gnosis vertraten, das war der sogenannte Doketismus. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn der Doketismus, das ist die Lehre, dass die Materie eben niedrig und böse sei und die dann eben Christus deshalb nur einen Scheinleib zuerkennt. Denn Jesus hätte ja niemals Fleisch sein können, denn das Fleisch war deren Ansicht nach ja böse. So sei Jesus aus dieser Sichtweise Gott geblieben, niemals Mensch geworden. Jesus nach derer Sicht also ein Märchen. Eine weitere Intention ist die Abwehr gegen die Irrlehre des Zerinthus. Nach der kirchlichen Überlieferung lebte dieser Zerinthus damals in der römischen Provinz Asien und vertrat einen Standpunkt, der in extremem Gegensatz zu dem des Apostels Johannes stand und von diesem auch hart bekämpft wurde. Zerinthus lehrte, dass Jesus nur ein Mensch gewesen sei. Also der hatte eine andere Ansicht. Er lehrte, Jesus war nur ein Mensch. Und die Göttlichkeit Christi kam erst bei der Taufe auf Jesus. Und vor der Kreuzigung hat die Göttlichkeit Jesus wieder verlassen. Das die Ansicht des Zerinthus. Und im Übrigen verwarfen er und seine Anhänger auch die Jungfrauengeburt. Sie lehrten, dass Jesus durch natürliche Zeugung von Josef und Maria zur Welt kam und entstanden ist. Nach ihm ist Jesus also so wie es die Bibel uns lehrt und sagt, ein Märchen. Es lässt sich nicht mit letzter Sicherheit bestimmen, gegen welche dieser vielen unterschiedlichen Richtungen von Lehren jetzt der Johannesbrief sich hier genau richtet. Was uns diese beiden Beispiele zeigen, ist, und wir erkennen darin, das griechische, römische Reich damals, es war durchtränkt mit den diversesten religiösen Richtungen, welche ganz unterschiedliche und ganz komplexe Standpunkte hatten. Jede dieser Richtungen hatte ihre eigene Erkenntnis und das total abseits von dem, was Gottes Wort sagt. Und deshalb gehen wir heute davon aus, dass Johannes ihnen allen entgegensprechen will. Johannes möchte mit seinem Brief gegen alle dieser Irrlehren entgegensprechen. Und die Gemeinsamkeit all dieser verschiedenen Richtungen war eben, sie leugneten die wesentlichen Aspekte unseres Herrn Jesus Christus. Sie leugneten die zentralen, wesentlichen Aspekte unseres Herrn Jesus Christus. Und deshalb in diesem ersten Johannesbrief dieser glasklare, klärende und warnende Schreibstil von Johannes. Wir möchten dazu mal ganz kurz zwei Beispielstellen lesen und die fassen das Ganze auch so ein bisschen zusammen. 1. Johannes 2, Vers 18. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Der Geist des Antichristen, damals, wie auch heute, und so wird er auch in Zukunft sein, er redet so, dass man im ersten Moment meinen könnte, dass es biblisch sei, was er sagt, und beim genaueren Überlegen und Lesen merkt man, dass es eigentlich gar nicht biblisch ist. Er spricht von Jesus, aber überhaupt nicht so, wie es der biblischen Lehre entspricht, sondern das komplette Gegenteil. Und das ist Verführung, meine lieben Geschwister. Das ist Verführung, schleichend und heimtückisch. Und deshalb heißt es auch in Matthäus 24, Vers 24, Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Da mögen Zeichen und Wunder geschehen, die Menschen ins Staunen versetzen, der Name Christus möge genannt werden, und doch ist es unbiblisch und dient zur Verführung. Damals also viel Verwirrung zur Zeit des ersten Johannesbriefes, aber auch heute ist es kein Deut besser. Auch heute erleben wir Verführung und deshalb einfach ein Beispiel. Ein einziges Beispiel, folgende Aussage machte nämlich ein Bischof im Jahr 2016 und ich zitiere, Jesus ist tot. Sein Leib verging wie jeder Menschenleib. Aber das, was ihm göttlich war, seine Sache und Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz fürs wahre Leben, das lebt. Immer wieder neu wird es lebendig in allen, die ihm nachfolgen. In ihnen ersteht es auf zu neuem Leben. In uns steht es auf, wenn wir es wollen. Dieses Leben empfangen wir aus Jesu Händen und können es mit eigenen Händen weitergeben. Damals, vor 2000 Jahren, ebenso wie heute. Zitat Ende. Er sagt also, Jesus ist nicht auferstanden. Am wesentlichsten Punkt liegt er total falsch. Er bringt aber Aussagen, die wir tatsächlich noch mit irgendwelchen Versen biblisch irgendwie noch argumentieren könnten. Und um den Bogen jetzt zu schließen, auch heute haben wir viele Strömungen unter uns auf der Welt und die haben ihre eigene Erkenntnis. Die Gemeinsamkeit ist auch hier, sie leugnen die wesentlichen Aspekte unseres Herrn Jesus Christus. Denn Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 14, 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Aufgrund all dieser Irrlehrer damals und diesen verschiedenen Ansichten und Irrlehren kamen bestimmt viele Glaubensgeschwister in Zweifel. Oder das Glaubensleben etwas ins Bröckeln. Und wie geht es uns? Wie geht es uns, wenn wir diverse unterschiedliche Ansichten von anderen hören, die uns noch so schlüssig argumentiert vor Augen geführt werden? Bei den Empfängern sorgten, wie gesagt, Irrlehren für das, die brachten das Glaubensleben ins Bröckeln. Und was ist es bei uns, was uns ins Zweifeln bringt? Wir möchten das bewusst auch ein bisschen offen lassen. Was bringt uns ins Zweifeln? Was bringt uns zurzeit etwas ins Bröckeln im Glaubensleben? Und da wollte Johannes damals, aber genauso auch heute hier uns helfen. Im Grunde genommen geht es nämlich Johannes um Folgendes, und da können wir mal 1. Johannes 1, Vers 4 aufschlagen. 1. Johannes 1, Vers 4. Das Ziel oder eines seiner Ziele mit seinem Brief finden wir nämlich in diesem Vers. Und der steht ja so ziemlich am Anfang des Briefes, und da gehört ja ein großes Ziel auch hin. Dann wissen die Leser, wo er hin möchte. 1. Johannes 1, Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Nicht soll die Glaubensfreude trüben, die aus der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus resultiert. Diese Absicht des Johannes, wir werden sie heute in beeindruckender Art und Weise miteinander bestaunen können. Wir haben nun so einiges eben auch zum Hintergrund des Briefes gehört. Und sehen dann die Dimensionen, die dahinter stecken, wenn wir uns jetzt mit dem nachfolgenden Text dann befassen in 1. Johannes 5 ab Vers 6. Johannes endet in Vers 5 von Kapitel 5 und damit sind wir auch eben bei unserem Text heute Morgen mit dem Glauben an Jesus Christus. Und nun wollen wir dem etwas auf den Zahn fühlen. Wer ist es denn, an wen wir glauben? Ist es jemand Unsicheres? Ist es jemand Vergängliches? Einfach eine Erkenntnis neben vielen anderen, die wir eben immer wieder hören, ist Jesus tatsächlich nur ein Märchen? Und das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen und einfach schon als kleine Vorwarnung, es ist auch der letzte Punkt. Also der ist etwas länger, aber nicht, dass dann jemand Panik bekommt, ah, wir sind erst beim zweiten Punkt. Also es bleibt beim zweiten Punkt. Und diesen nennen wir einfach mal das unumstößliche Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Das unumstößliche Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Ja, wir haben gemeinsam diverse total falsche Ansichten von Irrlehren angeschaut, damals und heute. Wer war und ist Jesus wirklich? War er wirklich Mensch aus Fleisch und Blut? Wer ist dort tatsächlich am Kreuz auf Golgatha gestorben? Vielleicht doch nur ein ganz normaler Mensch? Die große Frage beschäftigt, ist Jesus wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch? Johannes hier in unserem Text ruft drei Zeugen in den Zeugenstand. Drei Zeugen. Und mit drei Zeugen, da unterstreicht Gott die Wahrheit seines Wortes, seines Sohnes Jesus Christus doppelt. Denn wir kennen die Stellen in 5. Mose 17, Vers 6 und 5. Mose 19, Vers 15. Darin lesen wir, dass nur jemand einer Gesetzesübertretung beschuldigt werden konnte, wenn es 2 oder 3 Zeugen gab. Sonst ging das nicht. Es mussten 2 oder 3 Zeugen da sein. Die Bibel legt also einen sehr großen Wert auf 2 oder 3 Zeugen. Und das sehen wir auch in diversen anderen Stellen. Denn auch die Offenbarung spricht von 2 Zeugen, die in der großen Trübsal auftreten werden. Diese werden dann ebenfalls öffentlich auftreten und von der Wahrheit Zeugnis ablegen. Es sind 4 Evangelisten, die Zeugen aus unterschiedlichen Blickwinkeln sind von Jesus Christus und seinem Wirken bis hin zum Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Oder in Apostelgeschichte 2, Vers 32, da lesen wir auch von Zeugen. In Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Alle Apostel sind Zeugen von der Auferstehung Jesu Christi. Und Gott unterstreicht somit hier bei uns in 1. Johannes 5, mit diesen 3 Zeugen folgende Aussage aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Mit diesen 3 Zeugen, die hier im 1. Johannesbrief aufgeführt sind, unterstreicht Gott hier bei uns im Text folgende Aussage aus 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und diese 3 Zeugen nennt Johannes also jetzt in 1. Johannes 5, Vers 6. Hier heißt es, er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Also diese 3 Zeugen sind das Wasser, das Blut und der Heilige Geist. Und nun, wenn man sich mit dieser Textstelle beschäftigt und verschiedene Dinge liest darüber, dann findet man zahlreiche verschiedene Auslegungen. Und von diesen sind auch wirklich viele möglich. Zu den beiden Zeugen Wasser und Blut gibt es also bezüglich ihrer Bedeutung ganz unterschiedliche Meinungen. Und wir möchten mal kurz 3 Möglichkeiten gemeinsam beleuchten. Die anderen, so denke ich persönlich, sind meiner Meinung nach etwas weit hergeholt. Die erste Möglichkeit beispielsweise, da sehen gewisse Ausleger das Blut und das Wasser, das am Kreuz aus der durchbohrten Seite des Herrn Jesus Christus floss. Wenn wir diese Verse in Johannes 19,34 lesen, wo diese Begebenheit beschrieben ist, merken wir, dass die Reihenfolge andersherum ist. Zuerst wird das Blut genannt und dann das Wasser. Hier im Johannesbrief lesen wir zuerst vom Wasser und dann vom Blut. Und meiner Meinung nach spielt das eine Rolle, da Johannes das auch explizit noch einmal wiederholt, dass Jesus durch Wasser und durch Blut kam. Einige andere sehen seine natürliche Geburt. Ganz einfach, bei der Geburt von Jesus Christus, da war Blut sichtbar und auch Wasser. Ist absolut möglich. Und welche Möglichkeit es auch immer sein mag, wir gehen heute Morgen mal von der 3. und von der Möglichkeit aus, die wir jetzt gemeinsam anschauen. Denn sie passt, so finde ich, sehr gut. Der erste Zeuge, das Wasser, steht für die Taufe von Jesus im Jordan. Damals sprach der Vater im Himmel, und da können wir mal gemeinsam lesen, Matthäus 3, Vers 17. Da heißt es, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Hier bei der Taufe Jesu bestätigt Gott Jesus also öffentlich als seinen Sohn. Gleichzeitig kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab, und das war eine öffentliche, oder das war die öffentliche Bestätigung Gottes. Und somit widerlegt hier der Johannes in seinem Brief den Zerinthus, dass Jesus erst nach oder bei seiner Taufe die Göttlichkeit erhielt. Denn Jesus ist der Sohn Gottes und nicht der gezeugte Sohn von Josef und Maria. Und die Taufe war der Beginn des Wirkens Jesu. Jesus, er begann zu lehren, er tat Wunder, sprach vom Reich der Himmel. Die Menschen sollen doch Buße tun und umkehren, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und Buße tun und umkehren wird ja auch mit der Taufe dann bei denen, die zum Glauben kommen, sich taufen lassen, symbolisch dargestellt. Zudem zeigt die Taufe ebenfalls, neben dem, dass Jesus Gottes Sohn ist, Jesus ist wahrer Mensch. Nichts von, er war nur ein Geistwesen oder dergleichen. Denn Johannes der Täufer kündigt nämlich Jesus folgendermaßen an. Da können wir gemeinsam lesen, Johannes 1, also Johannes Evangelium, Kapitel 1, 29 und 30. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Der zweite Zeuge bei uns im Text, das Blut, steht für den Tod am Kreuz. Taufe und Kreuz waren Anfang und Ende des Wirkens Jesu auf dieser Erde. Es scheint so, als wolle Johannes sagen, Jesus war der Christus bei der Taufe und Jesus war der Christus auch bei seiner Kreuzigung. Bei der Taufe hat Gott Jesus bestätigt durch die Aussage vom Himmel her und durch die Taube, durch den Heiligen Geist. Und am Kreuz bestätigte Jesus Gott auch. Es kam zu einer gewaltigen Finsternis. Es kam ebenso zu einem Erdbeben. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und so rief der Hauptmann anschließend aus: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und somit widerlegt Johannes hier auch den Zerinthus mit dem Zeugen Blut. Wir sehen sehr wohl, dass dort am Kreuz auf Golgatha Gott starb für uns Menschen. Zudem nahm Jesus Christus niemand das Leben. Er ließ es freiwillig los. Und wenn er nur ein Mensch gewesen wäre, hätte er das gar nicht tun können. Und der dritte Zeuge, da nennt Johannes den Heiligen Geist. Und hierzu ist es interessant, wenn wir die Frage beantworten, weshalb Gott uns den Heiligen Geist überhaupt gegeben hat. Was ist seine Aufgabe? Auch dazu möchten wir uns zwei Bibelstellen anschauen, wieder aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 14. Hier finden wir die Aufgabe des Heiligen Geistes in Johannes 16, Vers 14. Er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und dann noch Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Also der Heilige Geist ist ein Wegweiser auf Jesus. Er bezeugt ihn. Und dieser Zeuge ist sehr glaubhaft. Wir haben es gelesen. Sein Name ist Geist der Wahrheit. Ein absolut zu 100% glaubwürdiger Zeuge. Wir müssen bedenken, dass der Heilige Geist bei der Taufe von Jesus Christus anwesend war. Wir haben es gelesen. Und genauso war er es auch bei der Kreuzigung. Also der Heilige Geist ist somit der Zeuge, der noch lebend ist, einfach mal in unseren Worten ausgedrückt, noch unter uns ist und von damals alles das Erlebte bezeugen kann. Zudem bezeugt er es auch in unserem Herzen, Römer 8, Vers 16. Er gibt auch Zeugnis in unserem Herzen. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er zeugt durch eine innere Zuversicht, die nicht von uns auskommt. Es ist eine Zuversicht, dass wir zu Christus gehören. Und zudem wissen wir, dass der Heilige Geist auch durch das Wort Gottes, die Bibel, Zeugnis gibt. Er spricht zu uns. Dann, wenn wir die Bibel lesen, er lehrt uns. Also diese drei Zeugen, die Johannes hier nennt, sie klären den Sachverhalt eindeutig. Jesus Christus ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. 100% Mensch, um sterben zu können, und 100% Gott, um auferstehen zu können, um uns zu erretten. Nun, wenn wir weiterfahren in unserem Text, kommen wir etwas zu einer umstrittenen Stelle. Vielleicht haben das einige schon festgestellt, als wir die Textlesung hörten. Der Grund ist, dass in diesen Versen, beziehungsweise dass diese Verse nur in einigen wenigen oder sogar in gar keiner griechischen Handschrift vorkommt. Und wir lesen jetzt mal die Verse 7 und 8 hier bei uns in 1. Johannes 5 gemeinsam. Und dann versuchen wir mal anzuschauen, welcher Teil in einigen Bibelübersetzungen fehlt. Einfach, um Missverständnisse zu klären, für diejenigen, die vielleicht die Verse nicht haben, andere Übersetzungen haben sie drin. Genau, wir lesen mal die Verse 7 und 8 in 1. Johannes 5. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und diese drei stimmen überein. Und in einigen Übersetzungen, also die Schlachter 2000 beispielsweise hat diesen Abschnitt komplett drin, es gibt andere Übersetzungen, da fehlt dann komplett in den Versen 7 und 8 im Himmel der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins, und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Aber das darf uns auf keinen Fall beunruhigen, dass das jetzt halt so ist, dass in einigen Versen, dass in einigen Bibelübersetzungen diese Verse drin sind und in anderen nicht. Das darf uns nicht beunruhigen, denn diese Worte beeinträchtigen doch keineswegs die Wahrheit von der Inspiration des Wortes Gottes. Wir wissen, dass die Bibel vom ersten bis zum letzten Buchstaben Gottes Wort ist. Und einige Ausleger sind der Ansicht, dass es bedeutsam sei, diese Worte beizubehalten, weil sie diese drei Personen der Dreiheit erwähnen. Andere wiederum sagen, ja, diese Worte muss man unbedingt weglassen. Wichtig für uns hier heute Morgen ist, die Wahrheit des Wortes Gottes hängt nicht nur von dieser Stelle ab, sondern findet sich auch in vielen anderen Schriftabschnitten. Zudem findet sich mit oder ohne diese Passage keinen einzigen Widerspruch. Wie gesagt, mit oder ohne. Es gibt keinen Widerspruch zur biblischen Lehre. Das Gegenteil ist der Fall. Sie ergänzen sich sogar noch gegenseitig. Also diese Passagen, sie stehen im Einklang. Sehr interessant für uns aber ist, dass es heißt, dass alle drei Zeugen übereinstimmen. Das ist so elementar. Sie stimmen überein. Am Ende von Vers 8 haben wir das gelesen. Diese Zeugen stimmen überein im kompletten Zeugnis bezüglich der Vollkommenheit der Person Jesu und auch seines Werkes. Und obwohl uns das Wort Gottes als Glaubensbasis ausreichen sollte, lässt sich Gott dazu herab, mit diesem Text uns dieses dreifache Wahrheitszeugnis zuzueignen. Das ist doch so herrlich. Gott ergibt uns den Stempel, das ist die Wahrheit. Und er gibt uns hier drei Zeugen über seinen Sohn. Interessant ist, als Jesus vor dem Hohen Rat war, bei den obersten Priestern, diese suchten ja mit allen Mitteln etwas, was sie hätten gegen ihn vorbringen können, um ihn eben umzubringen. Aber sie haben nichts gefunden. Als Jesus vor dem Hohen Rat war, sie haben nichts gefunden. Das Resultat war das komplette Gegenteil von dem, wie wenn Gott Zeugen in den Zeugenstand ruft und Zeugnis ablegt. Das komplette Gegenteil. Markus 14, Vers 56. Markus 14, Vers 56. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab. Doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Die Zeugnisse stimmten nicht überein. Als es darum ging, Jesus als Märchen hinzustellen, da waren die Zeugen alle uneins. Aber wenn Gott Zeugnis ablegt über die Wahrheit, dann ist das unumstößlich. Gottes Zeugnis über seinen Sohn ist unumstößlich. Die drei Zeugen sind sich in der Aussage bis ins Jota, bis auf den kleinsten Buchstabenstrich, genau eins. Das ist doch gewaltig und wunderbar. Das wollte er den Zweifelnden damals und auch heute und auch mir deutlich vor Augen malen. Wenn Sie und ich betrübt sind, möchte er Ihnen diese Glaubensfreude in Ihnen wieder neu aufflammen lassen. Viele sagen, Jesus sei ein Märchen. Aber entscheidend ist nicht das, was viele Menschen sagen, sondern entscheidend ist das, was der eine und wahre Gott zu uns sagt. Das ist entscheidend. Und an das dürfen wir uns klammern, möge auch von den 7,4 Milliarden Menschen auf der Welt alle gegen uns sein. Nun stellt sich aber die Frage, glauben wir lieber Menschen oder glauben wir lieber Gott? Jetzt sagen wir natürlich schnell, ja, ich glaube lieber Gott. Aber wie ist das im Alltag? Zu was neigen wir? Glauben wir eher Menschen oder glauben wir eher Gott? Das bekannte Beispiel ist, wenn wir in ein Flugzeug steigen, glauben wir, dass das Flugzeug da ankommt, wo ich auch gebucht habe, dass ich hinfliegen will. Zudem vertrauen wir, dass der Pilot auch wirklich fliegen kann und einen Flugschein besitzt. Und wir vertrauen auch den Taxifahrern und Zugfahrern, wir vertrauen ihnen unser Leben an. Beim Autofahren vertrauen wir, dass jeder sich an seine oder an die Verkehrsregeln hält. Wir vertrauen darauf, dass der andere rot hat und dann hält. Wir essen blind das, was wir vorgesetzt bekommen, wenn wir bei jemandem eingeladen sind oder wenn wir in ein Restaurant gehen. Ohne anderen Menschen zu glauben, könnte kein normales und organisiertes Leben auf dieser Welt stattfinden. Unser ganzes Leben vertrauen und glauben wir immer wieder Menschen. Und wir haben es gelesen oder genannt aus dem Alten Testament. 2 bis 3 Zeugen muss man glauben. Und genauso sagt es das Neue Testament in Johannes 8, Vers 17. Da heißt es, das Zeugnis zweier Menschen sei glaubwürdig. Und das waren Menschen, die Diebe und Betrüger hätten sein können. Wie viel mehr sollten wir dann Gott glauben? 1. Johannes 5, Vers 9. 1. Johannes 5, Vers 9. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Gott ist der Einzige, der wirklich zu 100% glaubwürdig ist. Das Zeugnis über seinen Sohn ist die Wahrheit. Glauben heißt immer wieder loslassen von Zweifeln, von Ängsten, von eigenen Gedanken, von unserer eigenen Weisheit. Loslassen von allem Menschlichen und Irdischen, was wir sehen, von den Gegebenheiten. Menschen glauben wir einfach. Bei Gott geht es aber noch viel weiter. Es geht um unerschütterliche Zuversicht und vollstes Vertrauen in einem Ausmaß, wie wir es bei Menschen niemals haben können. Es bedeutet auch, zur tiefst möglichen Ruhe zu kommen, immer wieder neu bei dem einfach zu bleiben, was die Bibel sagt, egal was alles dagegen spricht. Und nochmals die Frage, wenn wir im Alltag ständig Menschen vertrauen, warum vertrauen und glauben wir Gott nicht, der uns so ein makelloses Zeugnis, wie wir es gerade gelesen haben, in seinem Wort vor Augen führt? Dann heißt es weiter in Vers 10 in 1. Johannes 5, wer an den Sohn glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat. Der hat das Zeugnis in sich selbst. Johannes schreibt hier von einem bleibenden Besitz. Wer glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Es handelt sich hierbei wieder um den dritten Zeugen, den Heiligen Geist. Und deshalb nochmals, wir haben es vorher gelesen, der Geist gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und so heißt es auch in Galater 4, Vers 6. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Damit, meine Lieben, besiegelt Gott seine Wahrheit in uns. Und um das geht es hier in Vers 10. Der Heilige Geist ist das Siegel für den Tag der Erlösung, heißt es an anderer Stelle. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Ein Sohn und eine Tochter bleibt ein Sohn oder eine Tochter. Und zudem wissen wir ja, Abba, das ist eine ganz intime Form, seinen Vater zu rufen. Johannes ergänzt dann im gelesenen Vers 10 weiter und sagt, wer Gott nicht glaubt, macht ihn zu einem Lügner. Wir sehen, für Johannes gibt es keinen Mittelweg. Entweder man glaubt und hat das Zeugnis in sich selbst, oder man macht Gott zu einem Lügner. Der Ungläubige, er hat niemals geglaubt. Er hat dieses deutliche, göttliche Zeugnis über seinen Sohn abgelehnt. Und das kann kein Versehen sein, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Die große Sünde darin ist, dass er dem Wort Gottes widerspricht. Er widerspricht auch diesem gewaltigen Zeugnis, was wir heute hier betrachten, und er unterstellt Gott somit, dass er Unwahrheiten verbreite oder gar selber unwahr ist. Weiter heißt es in Vers 11, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wenn Jesus ein Märchen ist, haben wir auch kein ewiges Leben. Aber unser Textabschnitt heute Morgen zeigt auf, Jesus ist kein Märchen und somit auch das ewige Leben nicht. Denn hier steht es, das Zeugnis ist wahr und Gott versichert es uns, die wir glauben, mit dem ewigen Leben. Denn die Quelle ewigen Lebens ist allein in seinem Sohn Jesus Christus. Interessant ist, Johannes argumentiert mit dem gelesenen Vers wohl auch wieder gegen Irrlehrer damals. Dazu müssen wir aufschlagen 1. Johannes 2, die Verse 25 bis 26. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Scheinbar behaupteten die Irrlehrer damals, dass die Empfänger des Briefes, also Gläubige, nicht wirklich ewiges Leben durch Gottes Sohn hätten. Diese Behauptungen dieser Antichristen, diesen Behauptungen hält Johannes wiederum stark dagegen. In unserem Text dann in Vers 12 heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Lehre kann man nicht missverstehen. Man findet das ewige Leben weder in der Bildung, noch in der Philosophie, in der Wissenschaft, noch in guten Werken, auch nicht in der Religion und auch nicht in der Kirche. Es ist eine unverdiente Gabe Gottes. Um Leben zu haben, muss man den Sohn Gottes haben. Andererseits hat derjenige, der den Sohn Gottes nicht hat, auch das Leben nicht. Und das bedeutet, er hat kein wahres Leben. Ewiges Leben ist untrennbar mit Jesus Christus verbunden. Und nun münden wir so langsam gemeinsam in den Schluss ein. Denn Johannes schreibt in 1. Johannes 5, 13a, dies habe ich euch geschrieben. Er möchte damit seinen Lesern mitteilen, all das, was er in den Versen 6 bis 12 geschrieben hat, all das habe ich euch geschrieben, aus einem ganz bestimmten Grund. Der Vers lautet nämlich weiter, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. John Walworth schreibt dazu Folgendes, ich zitiere, man kann bei dieser Stelle anmerken, dass die Heilsgewissheit des Einzelnen in der Tat immer in fundamentaler und vollständiger Weise auf den persönlichen Verheißungen beruht, die Gott den Betreffenden zuteil werden lässt. Mit anderen Worten, die Gewissheit des Gläubigen beruft auf dem Zeugnis Gottes. Zitat Ende. Am Anfang des Briefes, da schrieb Johannes unter anderem ein wichtiges Ziel. Dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Ungetrübte Freude, um das geht es ihm. Und nun mit diesem Vers erklärt er den Grund. Es geht ihm nicht um zögerliches Hoffen. Ja, vielleicht nach dem Tod wache ich auf und ich bin beim Herrn, vielleicht. Warten wir mal ab, wie das dann so wird. Was vielleicht dann so zukommen könnte, ja wahrscheinlich ja schon das ewige Leben. Nein, es geht ihm eindeutig um Folgendes, es geht ihm um absolute Zuversicht und Gewissheit. Er schreibt hier, damit ihr wisst, Wissen, das ist keine Eventualität, das ist zu 100%, damit ihr wisst, und wir reden hier von einem autorisierten Apostel. Er war Zeuge von der Auferstehung Jesu und er schreibt das, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und dafür sei Gott gepriesen. Diesen Vers 14, diesen dürfen wir mitnehmen ins Jahr 2019. Johannes bringt drei Zeugen auf den Tisch und beschreibt sie. Die menschlichen Zeugen widersprachen sich im Fall Jesu. Die drei Zeugen Gottes, sie stimmen überein. Jesus ist wahrer Gott und er ist wahrer Mensch. Durch ihn und sein Erlösungswerk haben wir ewiges Leben. Johannes hat es geschrieben. Und das bedeutet, dass wir dies immer wieder nachlesen dürfen, wenn er es geschrieben hat. Damit wir es immer wieder neu wissen, dann, wenn Zweifel hochkommen. Und das gilt es einfach auch im Glauben anzunehmen, wie das ein Kind tut. Es ist auch ein Trost in aller Ungewissheit, vielleicht im Beruf, in der Familie, bei dem, was das Jahr 2019 mit sich bringt. Auch da, wo vielleicht einiges nicht rund läuft. In all diesem Wirrwarr auf dieser Erde, Entscheidungen, die getroffen werden, Dinge, die uns Angst machen, wenn wir von Christenverfolgung hören. Wir dürfen uns in diesem Jahr daran festhalten. Das komplette Zeugnis über Jesus Christus ist unumstößlich wahr. Er ist der Fels in der Brandung. Und Johannes endet dann in diesem Vers mit der Ermutigung, damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Denn Jesus Christus ist kein Märchen. Amen.